ja gut aus, die Bluse. Ist die von uns? Nicht von uns? Und dann gefällt sie mir nicht. Also wie gesagt.
Ist es denn wirklich so, dass wir jeden Dreck, der vom Westen kommt, nur kopieren müssen?
Auf die Beine, ihr Affen!
Mit einem Fernsehkünstler ist es wie mit unserem Schweinebraten.
Was?
Er kriegt auch erst sein richtiges Gesicht in der Röhre.
Die Menschen können alles. Das hängt vom Charakter ab. Verstehst du?
Nein, aber ich werde es mir merken.
Hallo, hier sind wir wieder mit einer neuen Folge Muckefuck und Fernsehfunk. Wir, das ist der Mann mit dem Berufsausweis fürs Podcasten, Jürgen Karnei.
Und ich muss eine Prüfung ablegen, da müssen dafür. Sonst gibt es keinen Berufsausweis als Podcaster. Hallo, schön, dass Sie wieder da sind, dass ihr wieder da seid. Und wir haben heute wieder einen Gast.
Ach was.
Ja. Und zwar jemand, den ich... Das können wir auseinanderpummeln, noch wie ich das meine, auf Augenhöhe begegnen kann. Ich meine rein körperlich. Guck mich nicht so böse an.
Ich bin größer.
Ja, natürlich, du bist sowieso der Größte.
Nur den Größenvergleich hat man mit Toni Kral schon. Das ist auch zu deinen Ungunsten ausgefallen. Ne?
Das stimmt doch gar nicht.
Nee.
Alles Gerüchte.
Aber innere Größe ist entscheidend.
Vielen
Moralisch
Dank.
Geistig.
An der Stimme habt ihr ihn erkannt. Ihr wisst ja auch, steht ja auf dem Podcast vorne drauf, wer heute da ist. Muck ist da. Hartmut Schulze-Gerlach.
Hallo.
Ich grüße euch.
Yeah.
Ja, schön hier bei euch.
Oder?
Ich könnte ja Chef zu dir sagen. Früher habe ich Chef zu dir gesagt.
Gut. Oh, ihr kann
der war mal mein Chef. Ja.
Welche Qualifikationen haben ihn denn dazu gebracht?
Na, er war einfach mein Chef beim Radio.
Ah.
Der hat angeordnet, wann ich wo was sagen darf und so im Radio.
Ja, fast nicht ganz.
91,4.
Ja, Berliner Rundfunk seiner Zeit, ja. Wir hatten nach der Wende den Berliner Rundfunk privatisiert. Mhm. Und ich habe eine Menge Leute, die ich kannte, von denen ich wusste, dass sie einfach Profis sind. Und so, und dass die auch beliebt waren, auch in der DDR, sollten die also weiterhin auch unseren Erfolg mit beflügeln. Und da habe ich auch Muck zum Berliner Rundfunk geholt.
Ja.
Wir haben es probiert, wa?
Das war ziemlich lange dann sogar. Ich habe dann sogar weitergemacht, als du schon längst abhandengekommen warst.
Ja,
du bist dann zu anderen Radiosendern gegangen und ich habe immer noch da moderiert, nachts von 22 bis 2 Uhr.
Ja.
In der Leipziger Straße war das dann?
Ja.
Genau, da warst du. Wir haben ja damals in der Leperstraße angefangen.
Richtig, genau.
Handgemacht.
So sieht's aus.
Du fühlst dich hauptsächlich als Moderator oder ist das Leben als Sänger auch noch vordergründig bei dir?
Ja, also je nachdem, was ich gerade mache. Also ich habe das schon immer geliebt, also zu moderieren. Weil das war immer eigentlich der einfachste Weg. Reden kann man ja. Also wenn man reden kann, kann man reden und dann geht man hin und redet und kriegt dafür Geld.
Ja.
Das ist cool eigentlich als Moderator.
Oder? Ja, war der Grund, warum ich mir das ausgesucht habe.
Muss ich konnte auch noch singen wenigstens.
Ja,
vorher.
Ja.
Und später dann auch. Ja.
Aber als Moderator erlebt man so Situationen, wo man sich sagt, eigentlich musst du jetzt hier nicht auch noch singen. Da mussten dann die Sänger hart sein und durch. Aber das schult, oder?
Echt? Hast du mal gesungen? Ne?
Ich habe nicht gesungen. Nee, ich habe nicht gesungen.
Nein, nicht, Gott.
Gott sei Dank.
Ich hatte Angst.
Aber du hast nicht als Moderator angefangen. Du bist eingestiegen in die
ganze
Branche.
Völlig anders. Ich war also Beatmusiker.
Ja.
Und bin dann später dann über den Gerd Michaelis-Chor dann halt so in die Schlagerschiene geraten quasi.
Ja.
War mir aber okay, so das war ja bei einer Zeit, da war das ja gar nicht so streng getrennt. Ich kann mich erinnern an eine Bravo. Eine Zeitung, da war das Mittelblatt, waren zwei Bilder, wie Poster, war ziemlich groß und so.
Ja.
Links Roy Black und rechts die Rolling Stones.
Ja.
Das war eins, so haben die Leute sich gar nichts dabei gedacht. Ja. Und so war die Zeit damals.
Ja.
Und da bin ich dann nach oben gestiegen, aber vorher habe ich ja jahrelang in allen möglichen Bands gespielt. Und
Aber er war musikalisch und also vom Lebensgefühl her ist schon zwischen der Musik von Roy Black und den Stones, da ist schon noch irgendwie was dazwischen, oder?
Ja.
In der Bravo kommen sie alle zusammen.
Das war aber damals so.
Ja.
Echt wirklich.
Ja.
Es gab da nicht so große Trennungslinien zwischen Schlag. Es gab diese Schubladen noch gar nicht so sehr.
Ja, okay.
Und wenn einer berühmt war und die Leute mochten den, dann gehörte der da rein und der andere auch, egal was sie für Musik machen.
Ja.
Habe ich mir später manchmal gewünscht, so diese Trennungslosigkeit in der Musik, weil dann wurde ja auch ständig mal gefragt, was macht denn der für Musik und dann wurde das kategorisiert und Ich halte nichts davon. Musik ist gut oder schlecht.
Ja, da hast du allerdings auch wieder recht. Muss man so sagen. Aber du hast Beatmusik gemacht.
Beatmusik, dann war das damals, naja. Ja. Wir waren die Rocker, aber.
Ich hab da gespielt, das hieß damals.
Wir haben alles gespielt. Die Leute, die ich später dann mal moderiert habe, so von Chris Andrews über Hermits, so No Map Today haben wir gespielt damals und solche Sachen. Und bis wir dann später ein paar eigene Sachen hatten. Aber eigentlich hat man nur nachgespielt damals.
Hast du Instrument gespielt?
Ja. Mehr schlecht als recht. Ich bin immer bei den Bands genommen worden, weil ich ganz gut singen konnte.
Okay.
Und dann habe ich, ja klar, Klavier und ein bisschen, also Orgel, sagte man dann damals. Ja. Es gab ja noch keine Keyboards in dem Sinne, hießen noch nicht so. Und ein bisschen Gitarre. Aber eigentlich war das Wichtigste, war das Singen. Und das hat mich dann eben auch halt, nachdem ich ganz, ganz unten bei den 1000 Bands war, so in Dresdner Raum, da hat mir das dann die Chance gebracht, nach Berlin zu kommen, zum Gerd-Michaelis-Chor. Weil ich vorher in einer Band gespielt habe, wo Reni Baptiste, die Geigerin und Sängerin, die dann später beim Michaelis-Chor eingestiegen ist, mit der habe ich zusammen Musik gemacht in der Band vorher. Mhm. Und als die beim Michaelis-Chor dann umrüsten wollten auf Les Humphreys Singers, also von der Art her, da brauchten die noch neue Leute. Und da hat die mir eine Karte geschrieben. Nach Dresden, Telefone gab's nicht. Ja. ob ich nicht Lust hätte, da vorzusingen. Und da habe ich mich sofort in meinen Wolga gesetzt und bin nach Berlin gerast. Und habe noch nicht mal vorgesungen, sondern bin gleich genommen worden, ohne vorzusingen, weil Reni gesagt hat, der kann gut singen. Und dann hat Gerd Michaelis in die Runde gefragt, nachdem wir uns vorgestellt haben und ein paar Worte gesprochen haben. Und so. Und ach nee, Quatsch, die Sänger haben Michaelis angeguckt. Was weiß denn, nehmen wir den und so. Und da hat der gesagt, wenn er so singt, wie er spricht, dann ist er unser Mann.
Okay. Ja.
Ich habe also wirklich nur gesprochen.
Ja.
Dann habe ich mich genommen.
Ja.
Wie war die Zeit in den Ensemble so? Was waren ja dann viele?
Ja, schon, aber naja, es war aber eine Solistenpeinigung. Es war kein Chor in dem Sinne. Wir hatten gleich unser erstes Album, waren lauter Solotitel von jedem drauf. Unter anderem Isabelle. So fing's an damals. Das war also, wie gesagt, nicht so ein Chor, wo jeder eingereiht ist und der Chef vorne dirigiert oder so, sondern es war schon ein bisschen wilder Haufen, so ein bisschen wie Les Humphreys Singers.
Ja. Aber die waren ja immer, da hat ja immer die Gruppe gehört und in jedem Song hat jeder mal ein bisschen irgendwie
nur. Na gut, solche Lieder hatten wir auch.
Hat er auch, ja.
Ja, genau.
So, also der Les Humphreys Chor der DDR hat er sich so ein bisschen inspirieren lassen von dem Erfolg des Les Humphreys Chors wahrscheinlich.
Naja, sicher, das hat schon was gebracht. Das war die Zeit, wo das innen war. Absolut, auch so, dass ein Haufen Leute auf der Bühne wild drauf losgesungen haben.
Ja.
Also schon, die wussten schon was und warum und wer was singen soll, aber eigentlich sah nicht so aus. Das waren wilde Haufen, die auch so rumgesprungen sind und bunt angezogen waren und so.
Und ihr seid durch die ganze DDR gemuckt. Das ist doch wahrscheinlich eine gute Grundlage und Ausbildung gewesen.
Ach, auf der Bühne. Was heißt hier durch die ganze DDR? Wir waren überall. Wir waren sogar in West-Berlin. Also das muss man sich vorstellen, zu der Zeit gab es das eigentlich noch gar nicht. Und durch die große, ruhmreiche Sowjetunion, 6 Wochen lang, hat sich mir sehr eingeprägt. Obwohl, die Mucken waren hervorragend. Es waren Riesensäle immer. Und die waren natürlich ziemlich begeistert, so aus dem westlichen Teil Europas, aus ihrer Sicht, was zu hören.
Was habt ihr für Songs
gesungen? War schon cool.
Was war das Repertoire? Was habt ihr gesungen?
Na, eben auch all das und ein paar eigene Lieder, aber eben auch sehr viele internationale Sachen. Also.
Ja.
Also wir haben auch Sachen umgebaut, die sich für einen Chor umbauen ließen. So.
Okay,
Le Pont d'Avignon. Sur Le Pont d'Avignon. Ist eigentlich ein französisches Volkslied.
Ja.
Aber das baute sich dann so auf. Oder von Tina Turner, so Sachen.
Okay. Und Isabel war dabei.
Isabel war dabei.
Dein erster Solo-Hit quasi.
Das war das einzige Lied in meiner Laufbahn, das ich nicht selber geschrieben habe.
Ja.
Das hat Gerd Michaelis für mich, also mir quasi auf dem Leib geschrieben.
Ja. Wer hatte die geniale Idee, dass Isabel sich auf Bärenfell reimt?
Ja, das war Wolfgang Pannenstein dann. Komm, ist cool. Die Leute, die haben sich das sowas von gemerkt.
Ja, zeigt sich ein. Ja, klar, gar absolut. Keine Frage. Ja.
Die Frage ist, ob man es heute noch so machen würde. Aber
ganz sicherlich nicht, weil also die waren ja damals gnadenlos, auch beim Fernsehen. Wir haben also Isabel aufgenommen, also unter anderem in einer Sendung im Berliner Zoo, in dem Bärengehege mit Bären. Also das Bärenfell ist ja ein ermordeter Bär und ein Platter. Und ich habe das damit fröhlich mit den kleinen Bären gesungen. Die kannten nichts dabei, wirklich. Ja, war cool.
Aber das braucht doch jeder Sänger, da bist du doch froh, wenn du jetzt wenn du einen Hit hast, der sich einprägt, der sich merkt, bam, da ist doch ein Teppich gelegt oder so.
Naja, das hat, denkt man nicht so dran, wenn's dann, wenn man in dieser Lage ist. Man freut sich, dass es gut läuft und macht einfach weiter. Ja, also im Nachhinein vor allem, viele Jahre später habe ich dann mal richtig realisiert, wenn die Leute mir heute noch auf der Straße, hey Isabel, nachrufen, dann kann ich es manchmal nicht mehr hören, aber dann weiß ich, das hatte Wirkung, das Teil. Ja.
Gab ja noch eine zweite Frau, die Linda, ne?
Ja genau, das war dann aber später, war ich dann schon ausgestiegen aus dem Chor. Ja, das habe ich dann auch alles selber geschrieben, also, das heißt nicht ein Text, war auch Wolfgang Brandenstein, mein großer Freund und Gönner.
Ja, okay, beim Michaeleschor, da gab es ja auch mal ein sehr einschneidendes Erlebnis. Ja? Ja,
ich denke an die Sache mit Beate Barwand, da warst du ja damals noch im Chor. Ne?
Ja, sicher, ich weiß gar nicht mal die Jahreszahl, ob das 74 oder 75 war, jedenfalls, ich war schon eine Weile im Chor und war unsere Hauptsängerin und die Freundin vom Chef. Und innerhalb von wenigen Stunden ist sie aber gestorben. Also ins Koma gefallen und im Krankenhaus dann war er ein paar Tage später gestorben. Gehirnentzündung, so genauer konnte es keiner mehr sagen. Dann damals.
Mit 24 Jahren.
Mit 24 Jahren und dann. Da ging es dann danach zu Ende mit dem Chor. Weil der Chef war natürlich fix und fertig. Und
klar.
Ich habe dann versucht, zusammen mit Vladi Slesak, unserem großen Chorsänger, dem Tschechen, das noch ein bisschen aufrechtzuerhalten. Und es ging den Berg runter. Also keiner hatte mehr Lust. Und da bin ich dann ausgestiegen. Das war dann 76.
Sie war ja, glaube ich, auch auf dem Weg zu einem Auftritt in der Garderobe.
Wir waren in Karl-Marx-Stadt und war alles schon, wir hatten schon Soundcheck gemacht auf der Bühne und vorher war ich mit ihr beim Arzt, also weil sie mit meinem Auto mitgefahren ist und der hat ihr ein Erkältungsmittel verschrieben, weil das Erkältungssymptome waren. Und dann ging es ihr schlecht und da geht sie zur Garderobe und redet plötzlich ganz komisches, dummes Zeug und fällt um. Das war's dann. Also das war heftig und hat uns quasi letztendlich das Genick gebrochen.
Kam dann der Kantuschor direkt danach?
Der Kantuschor, ein bisschen später. Also ich bin ausgestiegen und habe Heglein der Linda geschrieben und produziert. Und dann kam auch das Album raus und dann habe ich mein erstes Haus gebaut.
Und von Stunden warst du der kleine Muck.
Ja.
Dann kommt der Spitzname Muck?
Das weiß inzwischen jeder. Also komm.
Also lass uns hier aus deinem Munde nochmal hören.
Aus meinem Munde, das wissen die alle aus meinem Munde, aber du passt nicht auf, wenn solche Fernsehsendungen sind, in Talkshows. Ich habe
immer wieder Neugier.
War ungefähr ein Jahr und 3 Monate, wenn man so anfängt zu sprechen.
Ja.
Wann hast du angefangen zu sprechen?
Keine Ahnung.
Mit 6 Monaten.
Hat niemand wahrgenommen.
Jedenfalls konnte ich den Namen Hartmut, meinen eigenen, nicht aussprechen.
Alles klar.
Und habe Hartmuck gesagt.
Okay.
Das war's.
Ja.
Das ist der ganze, man wusste damals noch nicht, ob ich klein bleibe.
Und da du nicht 1,85 geworden bist, hat das gepasst.
Na, fast, aber.
Ja.
Nein, also es hat damit überhaupt nichts zu tun. Okay. Und das ist dann halt geblieben. Ja, und das ist ja eigentlich egal, weil das war halt mein Spitzname. Und soweit ist das ja okay. Hast du einen Spitznamen eigentlich?
Nee. Dazu hat es nicht gereicht bei mir. Nee.
Dafür hat es nicht gereicht. aber auf jeden Fall ging es dann um die Platte, um das erste Album des Gerd Michaeleschors und um die einzelnen Lieder. Und da hat er gesagt, wie nennen wir dich denn? Also Hartmut Schulze-Gerlach ist viel zu lang. Also und machen wir da. Und nennen wir dich Muck auf der Platte. Und da habe ich gesagt, okay.
Okay,
von dem das auch. War's.
Ja.
Und jetzt redet man nicht immer noch mit 77 Jahren immer noch mit Muckern auf der Straße. Manche sagen Herr Muck, bitteschön.
Ja.
Und zu meiner Frau sagen sie Frau Muck. Manchmal.
Und du sagst Mucki zu ihr dabei.
Nee, Mucki hat nie einer zu mir gesagt. Nein,
du zu deiner Frau, meinte ich.
Zu meiner Frau? Nee.
Ja.
Nein. Liebling, sag ich.
Gut, und da hast du dein erstes Album. Bei dem Volkseigenen Schellack-Plattenfirma Amiga.
Ja, das war dann 1976, weil ich hatte natürlich, das war natürlich nicht schlecht, die 3 Jahre Michaeleschor waren hervorragend, weil wir ja also nicht nur als Solistentruppe unterwegs waren, sondern wir haben nächtelang im Rundfunk gesessen und haben Background-Chöre aufgenommen. Wir alle Sänger, wurden gern gebucht dafür, weil wir haben manchmal 10, 12 Lieder in einer Nacht aufgenommen. Das hat uns auch gut Geld gebracht auch, aber es hat natürlich Erfahrung gebracht.
Ja.
Und ich habe dort alle wichtigen Leute kennengelernt, die was mit Musik zu tun hatten und die was von Musik verstanden. Also Martin Hoffmann, also die Leute, die Orchester dirigiert haben und alles so. Und hab dort das Notenschreiben ein bisschen perfektioniert. Ich habe das früher schon mal gelernt, so als Kind, also was Noten sind und wie sowas sie bedeuten. Das brauchte ich natürlich sowieso beim Michaeliskor. Mhm. Aber da habe ich die alle kennengelernt und das hat mir natürlich dann tierisch genützt. Und ich wusste, wie das geht, wenn man ein Lied produzieren will. Wie hieß das? Im Lektorat hieß das.
Ja.
Man konnte nicht einfach sagen, produziere mein Lied, sondern man hat dann auf einer Demokassette mit einem Klavier zu Hause was aufgesungen, zum Lektorat gegangen und hat es vorgespielt und die haben entschieden, ob man das singen darf oder aufnehmen darf oder nicht.
Es wurde schon an einem frühen Stadion quasi lektoriert. Ja. Also die haben gar nicht das Geld investiert in irgendwas und haben gesagt,
so ist es.
Sondern schon von vornherein.
Von vornherein, da ging es hauptsächlich um den Text. Hauptsächlich. Ja. Nicht nur, aber doch wirklich hauptsächlich. Ja, ja. Und da konnte ich das produzieren und das schlug dann halt so ein, dass ich dann ein Album draus machen konnte.
Aber ich meine, ein, zwei Ideen zu haben, ist das eine, aber ein ganzes Album gleich so, wie viel sind drauf? 12 Songs mindestens, war?
Schon, aber das hatte ich ja vorher schon gemacht. Ich habe ja selbst in meiner Zeit in den Bands habe ich ja schon Songs geschrieben und habe mich daran versucht, immer ständig. Das war eigentlich meine Welt und ich habe es ja dann auch jahrelang als einzigen Erwerbswerk gemacht. Ich habe nie Mucken gemacht zu Ostzeiten. Also mal auch abgesehen
davon. Also bei Pressefest oder so war nie und jetzt kommt Muck?
Nee.
Sondern
ich hab da nur,
waren eine war Menge
nur
Leute, Studio, die haben Songs von dir gesungen.
Ja. So, ne? Eigentlich alle, bis auf Frank Schöbel, haben mal ein Lied von mir gesungen.
Ja. Hat er nicht?
Nee, der nicht. Das hat sich nicht ergeben, weil der hatte seine eigenen Leute.
Okay.
Also wir haben uns gut verstanden, aber das hat damit nichts zu tun. Aber der hatte seine eigenen Leute.
Aber Fernsehauftritte hast du gemacht?
Fernsehen, genau. Ja. Alles, was Studio und Fernsehen und Rundfunk anbetraf. Ja. Da habe ich mich wohlgefühlt. Also viel wohler als dann später auf der Bühne.
Ja.
Ich habe das dann auch später sehr oft nur des Geldes wegen gemacht.
Also du bist gar nicht so ein Bühnenmensch, der... Nee. Hier und dort gerne.
Also der Begriff heißt Rampensau.
Ich bin jetzt nicht so sagen.
Aber das mache ich nicht gern. Mhm. Ich meine, ich kann mich erinnern zu deinem im Haus Auensee in Leipzig.
Ja.
Zu 30 Jahre Bon oder irgend sowas. 50 Jahre.
Ja.
100 Jahre Bon.
Da bist du raus.
Da bin ich raus. Ja, ich kann das.
Ja.
Aber ich was anderes mache ich lieber.
Ich außerordentlich dankbar war, dass du das gemacht hast. Weil ich ja wusste, dass du ohnehin, also sowas schon zu dem Zeitpunkt schon lange nicht
mehr gemacht hast. Ich habe auch ein bisschen Geld gekriegt dafür, glaube ich.
Hast du Geld gekriegt, ja?
Also es war nicht so viel. Ja.
Okay.
Hattest du mit diesem Lektorat mal Schwierigkeiten?
Nee, weil ich hatte so eine Zensur, eine Eigenvorzensur im Kopf. Ich wusste ganz genau, was ich lieber nicht schreibe.
Und Pelle Brandstein, wie er genannt wird.
Genau, und der sowieso. Der war der alte Profi, der hätte nie was geschrieben, was nicht ankommt beim Lektorat. Der war auch sehr originell und das haben die dann immer gerne genommen.
Ja.
Das war nicht so schlimm. Mein Gott, Popmusik und Schlager und so. Da singt man doch nicht irgendwas Weltverbesserndes. Also damals jedenfalls nicht.
Ja. Nee, und du hast auch viele Songs sind ja mit dem Augenzwinkern letztendlich auch alle gemacht irgendwie.
Ja.
Ich bewerte das jetzt.
Fröhlich, nee.
Fröhliche Lieder und so.
Das Leben sollte fröhlich sein.
Ja, und er hat selbst das Lektorat aufgeben müssen, weil
genau gegen diese geballte Fröhlichkeit kommt, haben die nicht an.
Zu schön, kann man nicht meckern. Wieder nicht.
Naja, es gab so Leute, die ich ja auch schätze, heute noch, also Toni Kral zum Beispiel und so, der hat sich viel getraut immer. Mhm. Also war immer so ganz knapp dran, dass man ihn mitnimmt oder so, was er in der Öffentlichkeit so gesagt hat und auch versucht hat, seine Lieder unterzubringen von City. Hätte ich nie gemacht, weil ist einfach nicht meine Welt.
Ja, Toni hat ja während der Konzerte von City seinerzeit die Pausen zwischen den Songs genutzt. Da habe ich dann gestanden und dachte mir, einmal so ein Spruch von dir, dann bist du weg hier.
Ja, es war immer ganz knapp dran beim Abholen.
Ja. War toll, ich habe das bewundert, muss ich sagen, und respektiert auch.
Ich habe das auch bewundert, fand ich damals schon ganz gut. Und aber ich wusste damals schon, das würde ich nie machen.
Ja, ja.
Ist mir mein kurzes Leben doch zu kostbar, denn es hätte sein können, sie holen ihn wirklich ab.
Und vielleicht am Ende hätte es dir auch keiner abgenommen so richtig, weil du da nicht hinpasst.
Ganz hätte es nicht zu mir gepasst.
Ich denke auch, ja.
Genau, der kleine Muck mit der großen Klappe, das passt nicht.
Nee.
Wie ist der kleine Muck dann ins Fernsehen gekommen?
Naja, erstmal durch den Gerd Michaeliskor und dadurch kannte ich ja alles schon. Wir waren ja dauernd, wir wurden eingekauft für alle Sendungen, die es so gibt, so ganz besonders Silvestersendungen, wo viele Leute durcheinander rennen und singen und so und alles. Und da war ich dann schon drin und kannte alle. Und da war ich natürlich dann mit meinem ersten Sololied natürlich auch ganz leicht drin. Also ganz einfach war es so, weil ich das Hey kleine Linda hatte ich geschrieben und durfte ich aufnehmen. Und das war noch nicht ganz fertig. Und wir hatten aber so einen Rough Mix gemacht. Und da habe ich eine Party gegeben bei mir zu Hause und habe alle Leute eingeladen, die ich für wichtig hielt und die auch wichtig waren. Also Regisseur, Winnet Häubner und der wirklich die ganz großen Sendungen gemacht hat damals und noch ein paar andere Leute und Redakteure und habe das Lied vorgespielt. Und da hat er gesagt, am Sonnabend ist die Aufzeichnung von der Burgparty. Kannst du dich erinnern? Aus Burgparty Halle. War eine riesen Sendung.
Ja.
Also wirklich, also mit internationalen Stars und so, da waren Smokey und solche Leute.
Soulful Dynamics.
Ja, genau, Matt Soulful Muselle Dynamics, Nett. Genau. Matt Muselle Ninette.
Komm schnell mit mir ins Bett.
Genau, und das Lied nehme ich, wenn du willst, kannst du mir sagen, es geht nicht, das ist noch nicht fertig gemischt. Aber mit dabei war auch Helmar Fedorowski, der Bruder der unvergessenen Ina Maria Fedorowski, der war mein Tonmeister. Und er hat gesagt, okay, dann ich habe den Schlüssel, wir steigen ein heute Nacht noch nach der Party in der Nacht in der Brunnenstraße in das Studio und mischen das zu Ende. Da sind wir eingestiegen. Wir haben das zu Ende gemischt. Ich habe das Band, dieses Schnürsenkelband, was man da so brauchte für solche Auftritte, für solche Studios. Und da haben wir das aufgenommen. Und es konnte nicht schief gehen, weil eigentlich war das ja, hätten die sagen können, das ist noch überhaupt noch nicht freigegeben, weil das muss ja dann erstmal wirklich zensiert und freigegeben werden. Und aber so konnte nicht passieren, weil die wurde aufgezeichnet, aber erst 2 Monate später gesendet, wie das so war.
Da war noch genug Zeit,
um bis dahin noch die Platte raus.
Aber schlau, die wichtigsten Menschen einzuladen auf eine Party und sich bekannt zu machen.
Konnte die außerdem auch gut leiden.
Ja. Aber mir ist jetzt schon ein bisschen anderes Gefühl, weil ich war da nicht eingeladen. Aber naja, andere Geschichte. Nee, aber das ist ja ganz branchenüblich. Man muss ja sehen, dass man dran bleibt.
Du musst ja ein Business. Wenn du irgendwo rein willst, musst du es denen vorspielen, die dafür verantwortlich sind, ob du da reinkommst oder nicht.
Und so eine dann Party bei jemand zu Hause ist ja doch nochmal eine andere Atmosphäre, als wenn du wohin rennst, vor irgendeinem Schreibtisch sitzt und sagst, ich würde dir nicht gerne mal vorspielen.
Naja, vor allem, sie sitzen ja nicht alle an einem Schreibtisch und so konnte ich viele aus verschiedenen Ecken da zusammenholen. Ja. Also so war der Anstieg als Solist. Und da ging es natürlich danach dann weiter, genau. Weil das war der totale Anfang, wo ich also täglich bis zu 1000 Autogrammwünsche gekriegt habe. Täglich. Und das 2-3 Monate lang. Ja. Ich musste es immer per Postsack abholen von gegenüber in der Wörterstraße.
Ja. Eine Sendung.
Ja, genau.
Krass. Hey, Burgparty war eine sehr beliebte Sendung.
Das war, also war nach Kesselbund ist sofort absolut, die nächste große Sendung. Und das war natürlich dann der Türöffner.
Na klar.
Von da an gab es kein Halten mehr.
Ja.
Und dann kam irgendwann mal jemand, vielleicht Evelyn Matt, vielleicht jemand anders und sagt, du machst jetzt eine Sendung, die Sprungbrett heißt.
Na, die kam nicht. Also wir alle kannten natürlich Evelyn Matt, weil sie einmal die große graue Eminenz war da. Und wir mochten sie auch alle, wir fürchteten sie auch ein bisschen, weil sie doch streng aussah und war auch, aber auch liebevoll eigentlich umging mit den Künstlern. Und das hatte ich schon immer im Kopf, was ich vorhin gesagt habe, moderieren, das ist doch prima, das kann man doch, man kann da reden. Und dann kann man das doch auch machen. Und damit habe ich sie gelöchert, weil ich wollte es schon immer machen, irgendwas. Also ich hätte auch Nachrichten gesprochen oder du und dein Garten oder irgendwas. War also, völlig egal.
Da bist du richtig aktiv geworden. Also
Und da habe ich alle möglichen genervt und keiner wollte da so richtig ran. Aber sie hat gesagt, okay, wir machen den Trick und du kommst nach Karl-Marx-Stadt in das große Studio. Da wurde gerade Schätzen Sie mal aufgezeichnet, auch eine sehr beliebte Sendung. Und rede mal mit niemandem drüber, kommst einfach mal hin. Und da bin ich hingekommen und da hat sie gesagt, um 12 ist Pause bei den Proben. Und da hat sie die Kameraleute alle weggeschickt. Die Kameraleute nicht, die Tonleute, also alle anderen Gewerke, die da zugange waren. Kameraleute bleiben hier und die anderen haben jetzt Pause. Und dann hat sie gesagt, hier hast du ein Mikrofon und geh mal darüber und mach mal ein Interview mit dem, der da sitzt. Und ich dachte, wer ist denn das? Hat sie gesagt, krieg's raus.
Ja.
Dann haben die Kameras angemacht und ich bin hingegangen, habe mit dem geredet.
Ja.
20 Minuten lang und so.
Wer war das? Nur fürs
Protokoll? Keine Ahnung, wer das war.
Nicht mehr.
Weiß ich nicht mehr. Es ist zu lange her.
Hätte ja sein können, dass er hinterher herausstellt, war.
Nee, war ein Professor.
Wie?
Ein Professor.
Okay, ja.
Weiß ich nicht mehr. Also ich, das ist einfach wirklich
ja,
zu
ja.
lange.
Ja, ja, okay. Nee, aber es hat ja sein, dass jemand ist, wo man jetzt heute sagt,
Gott, nee, die haben, nee, nee. Die haben das, sie hat das Band dann mit nach Adlershof genommen, hat den Verantwortlichen vorgespielt und hat somit durchgesetzt, dass ich, dass sie das probieren darf mit mir. Und das hat sie dann probiert mit der Sendung Sprungwirt.
Genau. Ist die extra für dich erfunden worden oder war die schon?
Also in der nicht Pipeline? Für mich, aber sie ist von Evelyn Matt erfunden worden.
Ja, ja,
und sie hat gesagt, das passt. Das, das könntest du machen, weil du schon ein bisschen Ahnung hast und alt genug bist, um, um sowas zu moderieren. Ein ganz junger kann sowas, kann was nicht moderieren. Nachwuchskünstler, der kann denen ja nicht sagen, was Sache ist in der Branche. Also ich war alt genug dafür und dann durfte ich das
probieren. Vielleicht für unsere Hörer, die das nicht einordnen können. Also Sprungbrett war eine Sendung, wo junge Talente, die bislang nicht entdeckt worden waren, quasi ihr Fernsehdebüt hatten oder überhaupt zum ersten Mal einen Auftritt. Und das hat Muck quasi als Talente Vater.
Eine Nachwuchssendung à la DDR, weil also nicht wie heutzutage, wo irgendwelche Leute gefunden werden wollen, mit denen man eine Million machen kann und dann werden sie wieder fallen gelassen, sondern es ging wirklich um den Künstler. Und waren auch ältere, also nicht ganz junge mehr dabei, weil es nur darum ging, wer noch nicht im Fernsehen war. Der durfte da mitmachen.
Ja.
Hast du an der Auswahl beteiligt oder hast du nur moderiert?
Nicht wirklich. Das hat eine Redaktion gemacht. Ich hatte ja, was ich wollte. Ich konnte moderieren. Mehr wollte ich ja nicht.
Ja. Heinz Quermer, der Talentevater bis dahin, er hat dir auf die Schulter geschlagen und gesagt, schön, dass du das jetzt auch machst.
Mit dem habe ich nicht drüber gesprochen. Also. Heinz Quermer kenne ich immer nur, wenn mein Lied in seiner Schlagerrevue auftauchte oder so und mal kurz auf der Bühne gesehen und so. Wir hatten nie was miteinander zu tun. Der war wirklich ein Talentevater. Der hat sich darum gekümmert, Leute aufzubauen. Das habe ich ja nicht gemacht. Ich habe ja die nur anmoderiert und ein nettes Gespräch mit denen geführt, wenn es irgendwie ging.
Ja, okay.
Aber ich hatte noch immer Stars als Promi-Gäste dabei. So, also Karat zum Beispiel, die Urbesetzung damals. Und die hatte ich nämlich einen Tag vorher in Karl-Marx-Stadt getroffen, wie sie versucht haben, ohne Schlips in die Bar zu kommen. Das war also nicht so einfach damals. Man musste Schlips haben und einer hat sich eine Socke da so reingezwängt. Das aussah wie ein Schlips und sie ist so reingekommen und so.
Ja.
Und als wir dann da saßen während der Sendung und habe ich sie gefragt, was wir denn so nach der Veranstaltung so machen. Da sagt, ich weiß gar nicht wer, irgendein Bernd Römer, glaube ich, oder. Na, jedenfalls einer von den Jungs, von den Urjungs von Gerard haben gesagt, na, wir sprechen dann nochmal über die Lieder und was wir so demnächst machen wollen. Und dann habe ich das Publikum dazu gebracht, schallend zu lachen.
Ja,
und habe dann die Geschichte erzählt von der Socke, des Schlips. Vielleicht, also wer damals nicht gelebt hat, der weiß das ja nicht. Es war ja ein Arbeiter- und Bauernstaat, aber es ging schon sehr bürgerlich zu, wenn man in eine Bar wollte abends.
Ja.
Also Anzug und Schlips, sonst kamst du da nicht rein.
Man musste die äußere Form wahren, wenn man sich betrinken wollte, um sich hinterher zu benehmen wie der letzte Böbe.
Nein.
Man kann aber froh sein, dass da nicht Paparazzi schon an der Tagesordnung
waren. Nein, das
wäre
das
gleich
gab's ja alles nicht, genau.
Durchgestochen worden. Ja,
das war großer Vorteil, dass es das noch nicht gab. Es gab keine Skandalpresse und nichts und so.
Aber auch sowas kann man doch eigentlich nutzen. Also du, ich gucke jetzt Steffi an, wenn ich jetzt Stichwort Skandalpresse war der Grund, deswegen
ja,
ich
weiß nicht.
Aber die Super TV ist ja ein Boulevardblatt und da sind ja auch viele Geschichten, ohne die es euch nicht gäbe. Also ist ja nun mal so.
Ja, das stimmt. Also die Leute sind immer daran interessiert, den Star mal abseits der Bühne zu sehen, weil auf der Bühne und hinter der Bühne, das brauche ich euch nicht zu erzählen, ist völlig anderer Mensch meistens. Und das ist natürlich spannend. Man will auch wissen, wie die Leute leben, weil man vergleicht ja immer, guckt der jetzt dieselbe Küche wie ich und so. Also Home-Stories sind auch immer ganz interessant.
Also das weißt du, welche Fragen jetzt noch auf dich zukommen?
Das stimmt. Stimmt, das habe ich mir gar nicht überlegt, wenn das in der heutigen Zeit gewesen wäre und da wäre der richtige Fotograf in der Nähe gewesen und Schreiber und wir hätten zugeguckt, wie die da versuchen mit einer Socke und Hals in die Bar zu kommen, um noch was zu trinken zu kriegen. Das wäre schon eine Geschichte gewesen heutzutage, keine Frage.
Einer der Gründe für diesen Podcast, dass wir solche Geschichten dann doch nochmal rausholen aus der
Versenkung. Aber nur verbal eben.
Ja.
Und da kann man das schon machen, außerdem ist es so lange her, ist verjährt.
Aber Sprungbrett, Linda Feller, Olaf Berger, die waren alle bei dir, ne?
Ja, noch ein paar mehr. Aber
Olaf Berger war auch bei dir?
Na klar.
War der nicht zuerst bei uns?
Nee, Niemals.
Niemals.
Also ich weiß, dann hätte er ja nicht zu uns gedurft.
Ja, eben, ja genau. Nee. Also ich weiß von Absprachen zwischen den Redaktionen.
Ja, richtig.
Erzähl du, dein Podcast. Also zwischen deiner
Redaktion. Nee, ich erinnere mich ja nur. Erzähl du mal.
Tatsache, da ging es um Künstler und so. Ja. Und da hat die Redaktion vom Sprungbrett gesagt, nee, wir dürfen ja nur, wenn sie noch nie im Fernsehen waren, auf den, und wir würden den gerne machen. Okay, dann macht ihr das.
Genau.
Dann ist es doch für den Künstler ein Riesenerfolg. Er ist bei Sprungbrett und er nutzt es als Sprungbrett und ist danach in Bonn.
Genial.
Das ist doch ganz toll. Und wenn dann noch richtig gut läuft, wie bei Olaf Berger, dann sagt Evelyn Matt, und jetzt kommst du in Kessel Buntes. Wow, und dann ist die Weltkarriere eigentlich schon geebnet.
So ähnlich kann das schon passieren.
Unbedingt.
Also Jörg Hindemith war zum Beispiel auch da. Oder der Countertenor Jochen Kowalski.
Ja,
also
der
große
Steffen,
Leute.
So ein jungscher Sänger. Ich erinnere mich an Steffen. Der da war Linda Feller, wie du sagst. Olaf.
Bei Olaf Berger war es aber tatsächlich so. Seine Mutter hat ihn weiß ausstaffiert mit weißen Mädchenstiefeln. Und da war er dann zuerst bei Sprungbrett.
Naja, das ist allerdings schon unseren Leuten von Sprungbrett zu verdanken, dass er so weiß überhaupt auftreten konnte. Normalerweise ging das damals bei den Kameras im Fernsehen nicht. Kannst dich vielleicht erinnern. Das, also weiß, das musste so also in Tee getränkt sein.
Genau.
Das war dann der Trick. Und im Fernsehen sah das weiß aus, aber wirklich weiß hat so sehr überstrahlt. Das haben die Kameras nicht geschafft, aber der durfte, das sollte überstrahlen. Da hat man seine Schuhe, seine Stiefel, sogar die Sohlen weiß angestrichen, weil er dann so sah.
Kreide, ne?
Ja.
Krass. Und danach war er im Bonn.
Ja, genau.
Genau.
Und da war er zunächst auch mal nur, weil er so gut aussah. Und dann hat er aber überzeugt. Okay.
Der schöne Olaf, haben wir mal gesagt. Olaf, genau.
Ja, aber ein sehr bodenständiger, sehr cooler Typ.
Ja,
sehr,
wunderbar.
Sehr,
also ich,
sehr sympathischer
Kollege. Ich habe mich sehr für ihn gefreut, dass es so geklappt hat. Ich habe sogar mal ein Lied für ihn geschrieben, aber das wurde dann im Rundfunk zwar aufgenommen, aber die haben alle gesagt, ach, das können wir nicht nehmen, das klingt doch wie Muck, weil ich logischerweise solche Wendungen auch geschrieben habe. Also, das ist dann untergegangen. Aber muss ja auch nicht sein.
Ja. Wann fällt dir sowas ein, so ein Song? Oder fiel dir damals, hast du dich hingesetzt jetzt, richtig, weil du vorhin auch sagtest, wegen Noten und so, also du warst ja auch musiktheoretisch gebildet, du wusstest ja, wie das geht. Und
aber als Autodidakt, ich habe mir das alles selbst beigebracht.
Ja. Also, aber sehr lieben die Musik.
Also Talent vorausgesetzt geht es schon. Ich wusste, ich kannte Noten, weil ich habe früher im Kirchenchor gesungen und hatte 3 oder 4 Jahre Klavierunterricht und da habe ich das, also wusste ich das, und aber alles andere habe ich mir selbst beigebracht. Ja. Weil es einfach Spaß gemacht hat.
Ja.
Ich kann zum Beispiel auch heute noch nicht von Noten abspielen oder so. Wenn mein Bruder kann das, weil der setzt sich hin und da steht da irgendwas für Elise und da spielt er das. Kann ich nicht. Ich kann nur meine eigenen Noten schreiben und daraus Musik machen lassen. Man muss auch nicht alles können.
Nö, natürlich nicht, um Gottes Willen. Okay. Ich sehe das gerade vor mir, wie du dann das fertig machst, oder nur
alle
Instrumente einzeln oder wie
hast du? Nee, alles einzeln. Das waren die Riesenpartituren.
Ja,
und so. Aber das ist ja das Arrangieren und das ist ja nicht das Komponieren. Das Komponieren war ja am Klavier mit einem Kassettenrekorder.
Ja, eine Melodie finden.
Ja, genau.
Ja, okay.
Und Harmonien auch und Wendungen und so. Und das geht noch heute. Also wenn ich mich ans Klavier setze, ist gar kein Problem. Aber es gibt alle Lieder schon.
Ja.
Sind alle schon
erfunden. Sind alle geschrieben
mittlerweile, alle schon geschrieben. Ja. Und manche schon noch mehrfach.
Ja.
Das hat keinen Sinn mehr jetzt. Also, irgendwas zu machen, was anders klingt als andere, obwohl es das gleiche Lied ist und so, das widerstrebt mir total. Und es muss schon was Eingängiges, Schönes sein und die gibt's alle schon.
Schade.
Es ist doch nicht so schlimm. Wieso? Alles hat seine Zeit.
Schlimm ist es nicht, aber ich glaube es nicht. Also gibt so Künstler, da hole ich mir eine Platte jetzt, ich bin ja wieder bei Schallplatte und denke mir, unter dem Aspekt ist alles schon mal geschrieben und dann hat Mark Knopfler ein Album gemacht, wo ich mir sage,
ja, das ist cool.
Hat noch keiner geschrieben.
Cool, aber keine neuen großen Melodieerfindungen.
Okay. Du bist ja Musiker, eigentlich, ich bin nur der
Niemals. Rezipient. Niemals, also irgendwie gibt's das alles schon. Außerdem, mein Gott, ich habe das 40 Jahre lang gemacht. Ich muss ja jetzt nicht echt mal, es reicht jetzt auch.
Hast du manchmal noch? Hast du noch mal Bock, dass du sagst, ich hab da?
Ne, ich mach das so zu Hause, nur für mich. Ich singe das so wenn mir meine Frau und meine Kinder mir zuhören, dann sagen die, es war schön.
Die Frau nickt und lacht.
Und nicht nur, weil sie mich lieben, sondern weil sie es wirklich schön finden. So, und das reicht dann.
Was haben denn deine Kinder zu Isabel gesagt?
Na, die lachen drüber und manchmal sind sie genervt. Also mein Sohn hat gerade erst erzählt, er war mit seinen Arbeitskollegen in Berlin zum großen Essen, war irgendwie von der Firma aus. Und hat gesagt, und dann war es 23:30 und da tönt schon wieder Isabel vom Nebentisch und so, weil die wissen das natürlich, wessen Sohn er ist.
Ja.
Und dann findet er das ganz putzig, aber eigentlich kann er gern drauf verzichten. Ja, die können sich schon einordnen, das war halt eine andere Zeit.
Die Kinder haben keine Musikambition.
Nein, die haben andere Talente, Sprachtalente.
Ja.
Und das ist gut. Da freue ich mich sehr darüber, gerade in der heutigen Zeit, wo die deutsche Sprache so furchtbar böse verhunzt wird, dass die das Talent haben, sie richtig anzuwenden.
Schön. Das ist gut.
Nahezu perfekt damit umzugehen.
Hast du das von der Oma geerbt?
Von deiner Mutter? Ja, und von der Uroma und Opa und Onkels und Tanten, weil das ist ja eine ganze Schriftsteller-Dynastie gewesen, das ist ja von Seiten meiner Mutter. Und da wurde vor allem mein Großvater, also der Vater meiner Mutter, der war Deutschlehrer und Schriftsteller. Und das zieht sich das durch die Vergangenheit meiner Verwandtschaft.
Ja.
Und das heißt natürlich, dass zu Hause immer drauf geachtet wurde. Ich habe im Deutschen nie wirklich eine Eins gekriegt, weil ich wusste, wie man es richtig schreibt und spricht. Aber ich konnte die Regeln dazu nicht sagen, war mir egal. Ich wusste, wie es richtig geht.
Ja, ja.
Aber so die Lehrer, die brauchen ja Regeln, um das den Kindern beizubringen. Ist ja richtig, okay. Aber das war mir egal, weil ich habe das mit der Muttermilch und danach einfach so eingesogen gekriegt, dass ich glaube, keine Fehler zu machen. Jedenfalls bei der Sprache, weil beim geschriebenen Wort ist es noch ein bisschen anders, weil dauernd sich was geändert hat.
Aber das muss ja in eurer Familie sehr schmerzhaft sein, eigentlich zu erleben, wie die Sprache, die deutsche Sprache jetzt behandelt wird,
ganz,
oder?
Ganz furchtbar ist das, ja. Nur gut, meine Mutter lebt nicht mehr und mit meinem Bruder bin ich völlig einer Meinung und mit meiner Schwester haben wir jetzt noch nicht so drüber geredet, aber in unserer Familie, also mir tut's böse weh, also was aus dieser Sprache gemacht wird, aus irgendwelchen unerfindlichen Grund. Und auf dem Schreibtisch meiner Frau, weil es da um einen BAföG-Antrag geht für unsere Tochter, da liegt ein Zettel von einem nicht Studentenwerk, sondern Studierendenwerk.
Ja, ja.
Mhm. Ich habe jetzt mal überlegt, was ist denn das? Müssen das? Okay, ja. Sind Studenten. Also das ist das eine. Aber es wird auch sonst geschludert. Nicht nur, also was das Gendern anbetrifft, sondern also die Zeitungen sind voll von bösen Fehlern.
Ja, na, mittlerweile wissen wir nicht, ist es KI oder ist es ein Volontär, der an einer Stelle sitzt, wo früher ein ausgebildeter Journalist saß. Ich gucke jetzt mal Steffi an.
Ja, also wir haben noch verschiedene Qualitätsstufen, aber es sind auch gewisse Dinge, die sich einerseits einschleifen. Wenn du die junge Generation in der Redaktion hast, dann musst du dich damit auseinandersetzen mit den Studierenden und dem Gender-Sternchen.
Ja gut, das ist das eine, aber wenn sie richtig Fehler machen, richtig sprachliche Fehler machen.
Ja, also da sind auch nicht mehr alle sehr sattelfest, das stimmt schon. Ja. Auch technische Möglichkeiten muss man dann ausloten.
Ich meine auch nicht die Super TV, wirklich ganz bestimmt nicht, sondern ich meine die Tageszeitung.
Ja, ja, gerade bei den Tageszeitungen, da sind bestimmte Artikel, die jetzt nicht gerade auf der ersten Seite stehen, wo du wirklich merkst, also die hat jemand geschrieben, der hat überhaupt keine Ahnung. Weder vom Inhalt, ganz schlimm, und schon gar nicht von der deutschen
Sprache. Und auch von der Form. Mich hat die Ostsee-Zeitung vor 2 Jahren, also, glaube ich, angeschrieben, ob ich nicht mal was schreiben könnte zu ihrem Jubiläum. Die hatten irgendein großes Jubiläum, ich weiß nicht mehr welches. Mhm. Aber ich so, gerne für euch, ihr habt mich immer gut behandelt, schreibe ich was. Und habe ich was geschrieben und habe aber gesagt, einen kleinen Einwand hätte ich vielleicht, das sollten die Schreiber nicht versuchen, jetzt hier die Jeans ihres Enkels anzuziehen, um damit jünger zu wirken, die wirken bloß alberner. Und habe als Beispiel gebracht, dass einer geschrieben hat, in Selin, diese Bühne, und wäre doch so eine geile Location in einem ernsthaften Blatt. Das ist ein wunderbarer Ort und mit einer herrlichen Weitsicht und das ist eine geile Location. Das habe ich ihnen hingeschrieben, was haben sie gemacht? Die haben uns nicht gedruckt, meinst du? Nein.
Ja, da wollen sie dann jugendlich wirken, zeitgemäß oder was immer. Aber jetzt kommen wir vom Thema ab eigentlich.
Aber sag mal, bei der letzten Verleihung der Goldenen Hände wurde ja Katrin Sass ausgezeichnet und da war dieses Filmchen über sie mit dem Film Bürgschaft für ein Jahr. Da hast du doch bestimmt an deine Mama gedacht.
Ja, klar, selbstverständlich. Ich habe auch mit Katrin doch lange dann danach dann darüber geredet, weil wir kennen uns und haben uns dann daran erinnert, wie das dann passiert ist. Also meine Mutter hat also das Buch geschrieben, nachdem dieser Film gedreht wurde. Also danach wurde dann das Drehbuch geschrieben nach dem Roman meiner Mutter, Bürgschaft Höllen, ja. Also es ist schon ziemlich starker Tobak für DDR-Zeiten, was sie da geschrieben hat. Ich staune, dass das wirklich rauskam, das Buch. Und also ich meine, trunksüchtige Frauen, die ihre Kinder vernachlässigen. Und wenn sowas in der Öffentlichkeit gezeigt wird, das sollte es ja eigentlich in der DDR nicht geben. Und das war schon ziemlich starker Tobak. Und stark wurde der Tobak vor allem durch Katrin Saas, weil die hat das so klasse gespielt, ja, so überzeugend, ja, so umwerfend gut. Und man sieht ja dann auch alles, was sie sonst noch dann gespielt hat, war eigentlich immer ein Erfolg, weil sie einfach gut ist. Und ja, darüber haben wir lange geredet und wir haben uns sehr für sie gefreut.
Wir haben diese Frage, die ich dir jetzt stellen werde, gleich noch nie in einem Podcast hier gestellt, weil das ergab sich so nicht, aber wir sind jetzt gerade so in dieser Ecke, dass ich dich gerne mal fragen würde, welche Bücher haben so im letzten halben Jahr vielleicht bei dir irgendwo gelegen und du hast sie auch gelesen oder so. Was muss ich mir vorstellen? Was liest du? Greifst du zu?
Also ich fange jetzt im Alter an, langsam zu lesen. Ja. Ich habe also wirklich, also vorher in der Zeit, wo ich also moderiert habe, ja, und Musik gemacht habe, eigentlich überhaupt nicht gelesen. Dazu, und ich bin manchmal auch von meiner Mutter ermahnt worden und so. Und ich habe gesagt, ja, das ist, verstehe ich schon ganz klar. Und dann da habe ich auch Leute kennengelernt aus ihrem Dunstkreis, so, die total belesen waren und, ja, die ein Buch nach dem anderen verschlungen haben und die aber völlig weltfremd waren. Und so, das habe ich meiner Mutter auch gesagt. Ja, guck mal, der, klar, der liest jeden Tag, aber der, da ist ja nichts mehr davon, nichts Eigenes mehr, was der hat. Und so. Deswegen habe ich damals, glaube ich, schon gesagt, ich mache das später mal.
Gibt es ein Genre
oder so? Und jetzt fange ich an, also es gibt schon ein Genre, das kann ich gar nicht benennen, aber es gibt zum Beispiel einen schwedischen Schreiber, der ist einfach umwerfend. Der heißt Jonas Jonasson. Ich muss ein Buch lesen davon, von dem. Fantastische, originelle Ideen über Geschichten verwoben mit der Wirklichkeit und mit dem Zeitgeschehen jetzt, mit Personen, die du auch kennst. Da taucht der plötzlich auf und dann ist der plötzlich auch an der Atombombe schuld und so. Also, weil der nämlich dort war damals. Und also Jonas Jonasson, das kann ich sehr empfehlen. Der hat mehrere Bücher, der hat gerade ein neues, das liegt noch da, habe ich noch nicht gelesen. Und solche originellen, fantastischen Geschichten, die aber trotzdem doch sehr wirklichkeitsgetreu aussehen, so, als hätte es denen wirklich gegeben. Und noch verwoben mit so ein paar Lebensweisheiten. Okay. Du sagst, so sind die Leute. Ja. Sowas lese ich gerne. Also was anderes reizt mich nicht so, also historische Romane zum Beispiel oder so würde ich jetzt nicht so lesen. Also. Und du?
Ich bin anders unterwegs ein bisschen. Also ich finde es sehr interessant, was du gerade sagst. So.
Lies mal Jonas Jonasson, egal welches Buch, alles cool.
Ja, okay, ich nehme das mal mit. Wir haben einen Buchtipp von Mook.
Ein Buchtipp, genau.
Ja, genau. Welche Fernsehsendung guckst du dir an?
Das ist eigentlich querbeet. So. Mhm. Und ich gucke mir manchmal für jeweils 3 Minuten auch die Trashkisten an, so bei den Privaten, wo mir so hundeschlecht wird und von Sommerhaus der Stars oder irgendwelche unglaubliche Geschichten, wahnsinnige Idioten, die da abgebildet sind, mit tätowierten, dicken Brüsten und so reden sie auch und es ist furchtbar. Aber ich gucke mir das hin und wieder mal an, damit ich weiß, worüber die Leute eigentlich reden. Mhm. Und ansonsten, das Übliche. Ich bin so der Normalbürger, so. Mhm. Jauch zum Beispiel.
Ja, ja.
Der macht das, der ist einfach gut. Mhm. Und ab und zu mal die Krimi-Folge. Ja. Und also so ganz normal. So Sport, eine Menge.
Damals war es noch?
Gestern habe ich, habe ich letztens mal geguckt. ich kann mir das nicht mehr so richtig angucken. Es hat ja einen Grund. Ich bin, als ich 68 war, bin ich zu den Fernsehobersten gegangen und gesagt, in 2 Jahren höre ich auf. Wollte ich schon immer, mit 70 höre ich auf. Ja.
Aber wie viele Jahre hattest du zu dem Zeitpunkt die Sendung damals gemacht?
Schon? Also als ich aufgehört habe, 25.
Jahre?
Jahre.
Da muss man sich vorstellen. Ja. Nochmal so, 25 Jahre. Ja. So. Okay, und jetzt gehst du hin und sagst,
es reicht jetzt. Ich will jetzt nicht mehr. Ich bin noch zu alt und ich hatte mir das auch schon immer vorgenommen, wenn ich in den Spiegel früh gucke, so, mit 70 hörst du auf. Ist jetzt nicht mehr so schön im Fernsehen. Kann man noch kurz mal machen, so, aber nicht als Sendereihe ständig wieder und so. Und dann haben sie das bedauert und haben gesagt, okay. Und dann habe ich das also aufgehört. Und dann, ich wusste nicht, was sie damit machen und so, war mir auch eigentlich egal, ich wollte einfach bloß aufhören, weil Achso, und das wollte ich eben dazu sagen, weil mir keinen Spaß mehr gemacht hat. So. Weil es war nicht mehr meine Sendung, war nicht mehr mein Fernsehen. Ich wurde verkleidet und irgendwelche kleine Rollen spielen zu tun, als ob ich jetzt gerade der Briefträger wäre, der da reinkommt. Also, ich hasse das eigentlich, weil ich bin ja kein Schauspieler. Ich stelle mich da, wenn. Oder bin völlig außen vor und rede einfach nur geradeaus und erzähle irgendwas von irgendjemandem. Aber ich bin nicht der und ich musste mich als kleiner Muck verkleiden und mit dem Fallschirm abspringen und Zeug und so. Ja. Also pseudomäßig natürlich. Und es wurde immer schlimmer. Und wenn über einen Trabant gesprochen wurde, dann wurde mir so ein kleiner Plastiktrabant auf den Tisch gestellt und die Kamera eingerichtet, dass der auch zu sehen war. Und ich habe dann den Stück geschoben, den Trabant, habe über den Trabant gesprochen. Ja, der Kinderfernseher, ich wollte nicht mehr. Und es ist ja so geblieben. Lippi ist völlig schmerzfrei, der macht das. Und deswegen, ja, ich gucke hin und wieder schon mal rein. Ja. Aber es ist halt so geblieben und dann sind noch die gleichen Leute, die gleichen Macher. Und dann bleibt es logischerweise auch so. Das ist ja ihr Geschmack so.
Vielleicht, weil unsere Hörer wollen ja auch immer so ein paar Geschichten so aus dem Hintergrund, die sie noch nie gehört haben. Ich habe Anfang der 90er mit einem Freund zusammen aus Hamburg eine Sendung produziert, die hieß Musikboxer. Eine Quiz-Sendung, wo es um die Themen ging, die ihr damals gemacht habt. Die alten Einspiele, all die Dinge. Und es ging um das Wissen aus dieser Zeit. Und wir hatten immer zwei Stars zu Gast, also weiß ich nicht, von The Trucks und Chris Andrews und von Bay City Rollers, den Sänger, und und haben diese Sendung produziert und verkauft an den MDR. Und
wann war das?
Das war Anfang der 90er Jahre.
Anfang der 90er Jahre.
Und
also auch zur gleichen Zeit.
Pass auf, bevor damals. Und der Punkt war, diese Einspieler, die wir da hatten, die mussten wir kaufen. Aus dem Archiv damals. Saarländischer Rundfunk, der hatte das alles.
Ja, ja.
Und jetzt kam Leckebusch aus Bremen, von Radio Bremen. Der hat eine Idee entwickelt mit seiner Produktionsfirma. Der hat ja seit 100 Jahren da produziert. Und der hatte natürlich Zugriff auf all die Filme. Der musste die nicht bezahlen, weil es ARD war.
Die standen Sendung, bei ihm im Archiv, in seinem Haus.
In seinem Haus standen die, richtig. Und uns ist der Vertrag nicht verlängert worden mit unserem Musicboxer. Wart, vielleicht habe ich so schlecht moderiert, ich weiß nicht, keine Ahnung.
Ja, bestimmt, das wird daran gelegen.
Ja. Ich sage jetzt, also ohne Gräme, Häme und so. Und das nächste, was dann beim MDR kam, war damals was. Mit der gleichen Erkennungsmusik übrigens, die von Davy Deutscher war übrigens, vorne die gleiche Musik, die gleichen Einspiele, nur anders verpackt, als damals war. Und moderiert hast du. Genau, das war diese Musik, die habe ich selber noch rausgesucht und habe das so, lange Rede, kurzer Sinn, so sehen habe ich damals, dachte ich, oh Scheiße, jetzt sind wir da raus und erst machen die diese damals war es, ohne den ganzen Quizkram, sondern einfach nur mit diesen Ausschnitten. So habe ich es damals erlebt.
Okay.
Und du hast es dann 25 Jahre
gemacht. Ja, komm, aber
gib mir die Hand, Glückwunsch, das war gut so.
Ich kann ja gar nichts dafür, weil die ersten zwei Jahre haben das ja andere gemacht.
Weiß ich, ja.
Ich bin ja später eingestiegen.
Ja, ich weiß.
Da hieß das ja auch noch Leipzig ein Leipzig. Stell dir mal diesen Namen vor.
Naja, das ist so ein Spruch. altes Ding. Aber so ist die Geschichte dieser Sendung, so fängt es an und so ging es dann weiter. Ich wollte es nochmal erzählen, weil unsere Hörer sowas noch nie gehört haben.
Naja, also man muss dazu sagen, also Leckebusch war der ganz große Macher von Radio Bremen, der Beat Club und Musikladen, der hatte alle Leute da, deswegen hat er auch die Videos zum Beispiel von Rolling Stones, von allen Leuten, die in seinem Studio waren, zu seinem kleinen. Und der war natürlich dann der richtige Mann. Bei dem habe ich ja dann 10 Jahre lang dort produziert.
Genau, richtig, ja. Und er hat es auch irgendwie bei Zeiten gut angestellt, auch geschäftlich, dass er keine Probleme hatte, wenn er das gesendet hat, weil er die Rechte hatte.
Ja.
Und das ist natürlich immer das A und O mit den Rechten. Und jetzt kommen wir mal zu den Rechten an den Songs, die du gemacht hast.
Keine Ahnung.
Hast du also viele Songs geschrieben, für wen auch immer. Wie war das? So, kam Meier Katrin Fritsche zu dir und hat gesagt, oh Muck, ich will ein Lied. Oder wie war das?
Naja, das ging so oder so. Also wenn ich Leute hörte, die mir gefielen haben, bin ich hingegangen und gesagt, willst du ein Lied?
Ja.
Und meistens wollte er ein Lied. Also, bei Meier war es anders. Die hat beim Goldenen Rathausmann, genau wie Olaf Berger, wie der schöne Olaf, der hatte da überzeugt und so. Und dann kam Amiga zu mir und ich sollte doch was für sie machen, weil sie hatte da irgendwie einen internationalen Hit gesungen. Und da habe ich das gemacht. Also das war auch oft so rum, dass ich da danach gefragt wurde und ich habe es dann halt gemacht. Und dann habe ich die Songs geschrieben und dafür habe ich dann Themen gekriegt. Genau. Okay. Einfach, da habe ich mich nie drum gekümmert. Das geht ja automatisch. Du musst sie ja anmelden, damals bei der AWA und jetzt bei der GEMA. Und dann kriegst du so ein bisschen Geld dafür, je nachdem, wie viel davon verkauft wird. Ist ja heutzutage nicht mehr so. Die verkaufen ja keine physischen Platten mehr.
Mhm, Tonträger gehen kaum.
Gestreamt.
Kriegst du, ein bisschen kriegt man, wenn man es gestreamt wird und abgerufen irgendwo. Ja. Und aber das war ja mein Hauptverdienst auch damals. Mhm. Deswegen konnte ich mir 1977, habe ich gesagt, ich könnte mir jetzt mal ein Haus bauen, weil die erste Platte sich 320.000 Mal verkauft hat und die Lieder stammten alle von mir.
Ja.
Und da habe ich nicht viel gekriegt für pro Lied, aber die Summe war es.
Ja.
Und
das interessiert natürlich unsere Hörer als besonders so.
Aber ich habe mir gar keinen Kopf gemacht darüber. Ja. Oh, prima. Und ich bin zum ersten Mal zur Sparkasse gegangen. Da gab es noch solche Kontoauszüge, die sahen aus wie Lohnzettel. Und wollte einen Kontoauszug holen, weil ich gucken wollte, ob ich was drauf habe, ob ich was machen könnte. Und dann guckt die mich schon so komisch an hinterm Schalter und reicht mir das rüber. Und ich dachte, die haben sich im Komma geirrt.
Ja, ja.
Da standen dort 125.000 Mark drauf.
Ja, ja.
Das war wie heutzutage eine Million.
Ja.
Unglaublich. Ich habe durchgeatmet und dann später war das Geld weg.
Ja.
Also das Haus stand, aber das Haus ist aber auch weg inzwischen.
Ja. Ja, auch alles nicht so einfach, wenn man das Geld hatte und ein Haus wollte, hatte man ja auch immer viele Schwierigkeiten zu bewältigen.
Ja, aber mit dem entsprechenden Geld immer so, jede Fuhre Mörtel kostete ein Fuffi extra, kam der eben an.
Davon kann jeder, der damals gebaut hat, mehrere Lieder singen, plattenweise voll machen. Stichwort Kalksandsteine, Zementsäcke und so weiter.
Sowas.
Ja, keine Frage.
Ich glaube, Kalksandstein gab es gar nicht, oder?
Ja. Doch, gab es. Ja, ja.
Damals schon?
Ja. Okay. Ich weiß.
Was hast denn du gebaut?
Kalksandsteine, ja. oder hast du quasi gesagt, so viel einfacher, ich muss nicht mal aus dem Haus gehen, ich schreibe Lieder für andere Leute.
Aber das habe ich also vorher schon.
Die Abrechnung, wa?
Ja. So, klar, cool. Ich habe ja auch ich habe ja fürs Fernsehen, für den Rundfunk und für die Schallplatte Songs geschrieben.
Ja.
Da habe ich auch direkt Geld gekriegt, wenn wir das eingespielt haben, zum Beispiel. Also wenn ich auch mit Chor eingesungen habe, da gab es für einen Solisten gab es 120 Mark.
Ja, ja.
Also auch auf meiner Platte. Ich selbst als Muck habe auf meiner Platte, also pro Lied 120 Mark verdient und nie wieder was. Sondern die Tantiemen gibt es immer nur für die Erfinder, für den Texter und die.
Aber es ist viel 120 Mark. Ich weiß, dass Quasta von den Pudis für
aber
das
nur einmal.
Ein Singen des Liedes Alt wie ein Baum 50 Mark gekriegt hat.
Okay, ich war noch ein bisschen früher.
So. Schönen Dank, war gut.
Das kann sein, weil es war ja auch eine Band, das wurde dann auch aufgeteilt und so.
Da wissen wir ja was.
Ja, aber ich meine, auch wenn ich alles andere, wenn ich dann im Studio gestanden habe und habe dann die Philharmoniker dirigiert.
Du?
Ja, klar. Frech wie Sau. Ich hatte keine Ahnung, wie man dirigiert, aber ich hatte es ja geschrieben. Ja. Ja, mussten sie ja, die kriegt mehr Geld dafür. Ja, hat ja auch jeder 120 Mark gekriegt bei den Geigern und so.
Ja.
Und die fanden das ganz lustig und so. Und dann habe ich es ja geschrieben. Ich wusste wie es gehen soll, aber ich habe die dann eingezählt, nicht wie der Dirigent
so.
Ein bisschen einen Takt vorgegeben.
Ja.
Und dafür habe ich ja auch jeweils Geld gekriegt und so. Und davon habe ich halt quasi gelebt.
Das ist aber cool. Stellst du dich da mutig vor dem Orchester?
Na, ich musste
ja. Und dann, ja.
Einer muss es ja machen. Später habe ich dann manchmal Martin Hoffmann, den Orchesterleiter, den Großen, dazugeholt. Ja. Der hat dann während des Dirigierens dann auch mal schnell nochmal ein Vorzeichen ausgemerzt und gesagt, hier fehlt ein Fiss.
Aber du hattest das wenigstens aufgeschrieben. Es gab Noten. McCartney hat sich hingestellt, ohne eine Note zu haben und hat ihnen erklärt, was er hören will. Und die armen Jungs mussten das dann so spielen.
Genau.
Hat auch funktioniert.
Doch, das wissen.
Ja.
Das geht genau. Auch.
Also, das erinnert mich so daran.
Ich meine, im Prinzip ist es das Gleiche. Ich habe im Prinzip das ihnen nur durch die Noten halt gesagt, weil ich es halt aufschreiben konnte. Aber im Prinzip ist es das Gleiche. Ich hatte das ja auch nie studiert und ich hätte dir auch nicht sagen können, warum, sondern ich habe das dann so durch die Erfahrung gehört, wie welche Geige in welcher Höhe klingt und so. Aber da war kein wirkliches Fachwissen dahinter. Es ging.
Ja, klar. Ja.
In der Rückschau sagst du, es war alles gut so, wie es gekommen ist, oder gibt's was du bereust?
Nee, das war alles prima, genau. Manchmal habe ich falsche Menschen getroffen. Reden wir nicht drüber, aber sonst, nee, war alles prima. Also es hätte mir nicht besser gehen können, wirklich. Ich hatte Schwein in jeder Beziehung. Und weil das alles so locker und leicht war, hatte ich alle Freiheiten. Also was andere so erzählen, dass sie dann auch mal nach Messen fahren durften, das war für mich selbstverständlich. Man wusste, der hat hier ein Haus und dem geht's hier gut, der haut nicht ab. Weil die waren nicht ganz blöde da. Also die haben mich auch nie gefragt, ob ich in diese Partei eintreten will oder geschweige denn Schlimmeres oder so. Nichts, null. Nee, die haben mich völlig verloren. Ja? Ich kenne das aber von anderen, von Andy Holm zum Beispiel oder so. Der ist auch nie gefragt worden und sowas. Und wir durften dann auch nach dem Westen fahren. Die Verantwortlichen waren nicht ganz blöd. Die haben gesagt, hier, lass den mal machen. Ja. Dann halten die unsere DDR-Fahne hoch und kommen wieder.
Natürlich.
Und genau so war's. Ja. Und davon habe ich profitiert. Ich war dann noch, also und bei dem wirklich sehr guten Kultusminister Hoffmann, wenn ich was brauchte, ein Auto oder Telefon oder den Pass nicht nur einmal so zum Hin- und Herfahren, sondern ich habe gesagt, ich brauche den zu Hause. Bis ich mit dem Pass kriege, hat er dort das Lied längst aufgenommen. Ich habe mal mit Waterloo und Robinson, habe ich mal was aufgenommen in Frankfurt und ich habe für den Lieder geschrieben. Und da bin ich zu Hoffmann gegangen und habe gesagt, ich kann nicht jetzt hier das beantragen den Pass kriege ich dann nächste Woche, wenn ich Glück habe, da ist die Platte fertig. Ich brauche das Ding zu Hause.
Ja.
Und da hat er gesagt, wörtlich, ich weiß nicht, was die andere Abteilung dazu sagt, mein Segen hast du. Das musst du dir mal vorstellen, was der damit meint. Das musst du dir mal kommen lassen, der Kultusminister. Und so war es dann, hatte ich dann.
Doch. Hast du damals schon für ausländische Musiker geschrieben?
Ja, ich habe es immer wieder versucht. Ich habe auch für Roland Kaiser, den ich ja beim Kesselbundes hatte und mit dem ich dann gesprochen habe. Und dann habe ich gesagt, ich würde dir auch mal ein paar Lieder sagen. Ja klar, kommst mal vorbei. Und dann bin ich nach West-Berlin gefahren. Fand er und sein Manager, damaliger Manager, ganz nett, aber haben nichts genommen. Und für Waterloo habe ich in Frankfurt aufgenommen. Und dann bin ich wieder nach Hause gefahren in die DDR und dann kam die Platte raus und da waren zwei meiner Lieder drauf und da stand drunter aber Hansi Kreuzmeier.
Okay.
Das war also Waterloo.
Ein anderer Autor.
Ja.
Okay.
Und da war ich bei Kaul mal kurz, kann sich an Professor Kaul erinnern.
Der Rechtsanwalt.
Der Rechtsanwalt, der fürs Fernsehen auch. Ja. Und da gesagt, kann man da irgendwas machen? Hat er gesagt, es lohnt sich nicht. Es sei denn, die Platte wird ein Riesenhit drüben. Dann versuchen wir es.
Ja.
Ist nicht geworden.
Ja, so Autorenstreitigkeiten und solche Sachen, so, das ist halt meistens unendlich langwierig. Und in den meisten Fällen läuft es ja auf dem Vergleich außergerichtlich.
Ja, in dem Fall, ich hatte ein Lied verwendet, was ich schon mal auf meiner Platte hatte. Das hätte ich beweisen können.
Ja, gut, ja.
Aber das nützt ja nichts, wenn die Platte keinen Erfolg hat, dann kriegst du auch kein Geld.
Ja, richtig.
Bei Michael Jackson wäre das cool gewesen.
Ja.
Ja, denkt man dann manchmal, wenn andere Zeiten gewesen wären, wäre man der Dieter Bohlen heutzutage gewesen mit dem Jobprofil?
Wahrscheinlich nicht. Also das kann man eh nicht sagen, weil wir anders sind, die wir im Osten aufgewachsen sind. Wie wir gewesen wären, wenn wir im Westen aufgewachsen wären, das kann man einfach nicht sagen. Und ich bin da ganz froh, dass ich kein Dieter Bohlen oder was Ähnliches geworden wäre oder bin.
Ich fühle mich
so viel besser.
Ja. Ich denke nur immer, da 120 Mark, er hat mit, ich sag jetzt mal ganz bewusst, weniger Talent Millionen gemacht. Das ist dann schon eigentlich ein bisschen ungerecht.
Ja, klar, sicher. Der hat schon Talent, der Junge. Ich finde ihn gar nicht schlecht manchmal so. Der hat schon sehr gute Ideen und das ist ja sehr extrem clever in der Musikbranche. Aber ja, ich weiß nicht. Also vielleicht wäre ich trotzdem der Gleiche, weil ich bin ja der Meinung, Geld und Macht und solche Sachen und Berühmtheit, die verderben nicht den Charakter, sie machen ihn nur sichtbar. Wenn du nämlich einen richtigen Charakter hast, dann bringt dich das auch nicht auf die falsche Spur. Vielleicht wäre ich nur reich und trotzdem genau der gleiche Muck.
Ach, ist eigentlich ein schönes Schlusswort, ne?
Eigentlich ja. Mein Lieber, was soll man jetzt noch sagen? Du bist jetzt 77, du willst keine Hits mehr schreiben.
Nein.
Du bist so zufrieden, wie du bist, auf der Insel Rügen übrigens.
Ja.
Bauernhaus hast du verkauft.
Das ist schon einmal noch vorher. Ein Bauernhaus habe ich verkauft, dann haben wir ein Schwedenhaus gebaut.
Ja.
Ein kleineres etwas, weil das viel zu groß war. Das war also 60.000 Quadratmeter Land braucht ja kein Mensch. Und 420 Quadratmeter Wohnfläche. Damals erstmal zwei oder dann drei Personen. Wir haben es verkauft und das nächste war dann ordentlich und jetzt sind die Kinder aus dem Haus und jetzt haben wir auch das verkauft. Und
jetzt singen wir noch kurz das Lied von Rügen. Also ein Loblied auf Rügen oder was? Warum Rügen? So?
Na, das singe ich jetzt lieber nicht, weil es sind schon genug Touristen da.
Okay.
Ich bin das oft gefragt worden, ob ich einen Geheimtipp hätte. Sind bestimmt eine besonders schöne Stelle.
Nicht,
habe ich, aber ich denke nicht dran, euch das zu verraten.
Ist klar. Ja.
Es ist wunderbar.
Ja, eine wunderbare Wahl. Ja. Kann man nicht anders sagen. Mein Lieber, was soll man sagen? Gut, danke.
Es war mir ein Vergnügen.
Uns auch, ein großes Vergnügen. Vielen Dank.
Alles Gute und bleib vor allen Dingen gesund.
Mhm. Dankeschön, ihr auch.
Ja.
Also wie gesagt, auf die Bäume, ihr Affen der Wald.
Verstehst du?
Nein, aber ich werde es mir merken.